Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie. Und hallo Albert.
Hallo Jan.
Manchmal spült einem das Leben ja Themen für unseren Podcast in die Timeline. Bei mir war es konkret so, dass letzte Woche hier ziemlich Aufregung in der Familie geherrscht hat. Ich habe ja in der Folge, ich kann jetzt die Nummer nicht genau benennen, aber jedenfalls in der Folge zum Thema Sorgen davon berichtet, dass damals eben mein älterer Sohn den Vespa-Führerschein oder den 125er-Führerschein gemacht hat. Und jetzt, die Zeit vergeht, hat auch mein jüngerer Sohn, der jetzt eben auch 16 ist, den 125er-Führerschein gemacht. Wir haben ihm gemeinsam eine tolle alte Vespa gefunden, die super in Schuss war, perfekt aussieht. Und keine 10 Tage nach dem Führerschein hat er in der Kurve die Geschwindigkeit komplett unterschätzt, ist in der Kurve geradeaus abgerauscht. Die Vespa ist am Verkehrsschild wirklich zerschellt, die ist Schrott. Und zum Glück hat es ihn vorher abgeworfen und halt mit ordentlichen Schürfwunden und lädiertem Knie ist der Unfall zwar heftig, aber eigentlich halbwegs glimpflich verlaufen. Da würde ich sagen, vielleicht könnte man zum einen sagen, die Sorgen habe ich mir so ein bisschen zurecht gemacht. Aber andererseits frage ich mich jetzt, wie gehe ich ab jetzt mit dieser Situation um? Und so sind wir auf das Thema emotionale Selbstabgrenzung oder Abgrenzung gekommen, was wir heute besprechen wollen, weil ich für mich merke, muss man festhalten, zum Glück ist nicht mehr passiert. Also das steht über allem. Super Glück gehabt und da kann man sehr froh drüber sein. Zum Zweiten sage ich mir, ja gut, ich hoffe, er hat jetzt dann was fürs Leben gelernt und wird vielleicht zukünftig, ist er sich der Gefahren stärker bewusst, die mit so einem Gerät verbunden sind. Und drittens kann ich mir ab jetzt nicht, also ich muss mich davon, von dieser Situation, er wird weiter Roller fahren, er fährt auch weiterhin mit kurzen Hosenroller, was ich nicht verstehen kann, aber womit ich klarkommen muss. Also muss ich mich abgrenzen davon. Es ist nicht meine Verantwortung, wie er zukünftig Vespa fährt. Ich muss damit klarkommen, dass das Leben meiner Kinder auch voller Gefahren ist und ich muss trotzdem unbelastet davon weiterleben. Das war die Ausgangssituation, wie wir auf das Thema Abgrenzung gekommen sind. Und ich steige mit der Frage ein, wie du als Philosoph auf so eine Situation schaust. Was empfiehlst du mir, wie ich damit umgehen soll mit den nächsten Jahren, in denen eben ein ungestümer Jugendlicher eine relativ schnelle Vespa fährt?
Ja, erstmal fällt mir da der Film von Fellini ein, I Vitelloni, die jungen Stiere. Ich glaube, der fängt auch an mit Jungs, die da so Vespa fahren. Also das, also erstmal bin ich da auf das Ereignis selbst durchaus mit einem freudigen Auge schauen. Denn es ist wirklich ein Glück, wenn jemand so in diesem Alter mit dem Motorrad einen Unfall baut und es ist nicht viel passiert. Denn das, was er dadurch lernt, sich im Hinterkopf festsetzt, wie gefährlich solche Sachen sind, das rettet ihm vielleicht das Leben in den nächsten Jahren. Deshalb ist so etwas, wenn man mal haarscharf an einer Gefahrensituation vorbeigekommen ist und sich nicht wirklich hat, das ist ein Gewinn fürs Leben. Kann einer sein, wenn man daraus was lernt. Also erstmal würde ich sagen, das ist Glück im Unglück. Das Zweite, was mir dazu einfällt, ja, man muss den Kindern Wurzeln und Flügeln geben. Also Wurzel hast du hoffentlich in der Frühkindheit ihm genügend gegeben, das Urvertrauen. Jetzt kommt er in ein Alter, wo du ihm dabei helfen müssen, dass ihm Flügel wachsen. Das heißt, man muss loslassen, man muss die Verantwortung abgeben und muss froh sein, wenn die Kinder ihren Weg selbst gehen, eigenständigen. Der wird auch nicht so verlaufen, wie man sich das vorstellt. Oder wir müssen uns nur erinnern, wie er bei uns verlaufen ist. So wird er auch verlaufen in etwa. Und da hat man natürlich erstens Sorgen, das ist ein Teil von einem Familienmitglieder natürlich, die kann man auch gar nicht, die sind ganz menschlich, ganz natürlich, aber man muss da ein bisschen gegendenken und sagen, diese Freiheit, die ist sehr wichtig und mein Kontrollzwang, was so immer, man möchte das ja gerne so alles so kontrollieren und dass so etwas in den sicheren Bahnen läuft, die man sich im Laufe von Jahrzehnten erarbeitet hat oder in den Vorstellungen jedenfalls, aber die müssen das eine, die Hälfte der Erfahrung kannst du ihnen mitgeben, die andere Hälfte müssen sie selbst machen. Und dazu gehört eben solche Dinge, die muss man dann in Kauf nehmen.
Und grundsätzlich gilt bei der Abgrenzung, was Epiktet, der Stoiker, gesagt hat, liebe nie ein Ding oder einen Menschen so sehr, dass du nicht ohne ihn leben könntest oder in eine endlose Verzweiflung fällst, falls es dir genommen wird. Also man muss, Leben ist eine gewisse Offenheit, ist ein Abenteuer, man weiß nicht, es ist voller Überraschungen, das muss man akzeptieren. Und wir haben so einen ganz natürlichen Drang zur Kontrolle. Das ist eine Art Sicherheit, Überlebenstrieb, der drängt einen dazu, alles kontrollieren zu wollen. Aber da muss man gegendenken. Man kann nicht alles kontrollieren, man muss loslassen. Sie müssen ihre eigenen Erfahrungen machen. Und das ist auch gut so. Und man darf das dann auch nicht zu nah an sich herankommen lassen, sondern man muss auch quasi die andere Seite der Medaille sehen. Lasse ich los oder gebe ich ihm Verantwortung, dann wird das nicht alles glatt laufen, nicht alles so wie ich jetzt, 30 Jahre weiter mit viel, viel mehr Lebenserfahrung. Nein, die Lebenserfahrung müssen Sie selbst machen. Und um jede Erfahrung, in die Sie reicher werden, sollte das Herz des Vaters, des Elternteils eigentlich höher schlagen und uns freudig begegnen. Der ist ein Mensch, der erarbeitet sich jetzt jene Selbstständigkeit, die entscheidend wird dafür, ob ihm sein Leben gelingt oder nicht.
Ich schaue da auch so ein bisschen auf ein Vorbild. Das ist ein Freund, der hat einen recht unkonventionellen Sohn, der ist schon Mitte 20. Und ich habe den mal gefragt, wie er damit umgeht. Also der Sohn ist so, hat abgefahrene Jobs, aber vor allem taucht er immer wieder für Wochen ab in irgendwelchen krassen Reisen, abenteuerorientierte Reisen, die er erlebt und wo wirklich auch immer nicht so ganz klar ist. Also er hört dann wochenlang nichts und wo nicht so ganz klar ist, in welchen Gefahren steckt er gerade. Und er hat mir erklärt, dass ihm eine Szene aus dem Siddhartha von Hermann Hesse dabei hilft, damit klarzukommen. Bei Siddhartha war es ja auch so, dass der dann irgendwann nach Askese, völliger Armut, dann aber auch Leben im Reichtum, irgendwann da so seine Mitte gefunden hat, als in einem ganz ruhigen Leben als Fährmann in innerer Harmonie mit dem Fluss, an dem er gelebt hat. Und dann kam sein Sohn dazu, der nicht so ganz glücklich war da in dieser inneren Harmonie, in der er da gelebt hat, sondern dem hat die Stadt gefehlt, dem hat das Abenteuer gefehlt. Und Siddhartha wurde erst glücklich, als er verstanden hat, dass er seinen Sohn loslassen muss, dass er ihn ziehen lassen muss, dass er sein eigenes Leben leben muss und dass nur so Liebe letztlich funktioniert oder Verbindung mit dem Sohn zu halten ist, nicht indem man ihn von den Gefahren fernhält, sondern indem man einsieht, man muss ihn ziehen lassen und man muss ihm seine Erfahrungen selbst machen lassen. Ist das so ein Kernmotiv, wo du Hesse zustimmen würdest?
Ja, unbedingt. Das ist das, was ich sagen wollte, dass du ihnen Flügel machen musst. Also ich habe bei meinen Kindern immer sehr darauf geachtet, dass sie den Weg in die Selbstständigkeit finden, dass sie selbst denken, selbst werten, selbst ihr Leben gestalten, sich selbst für Dinge entscheiden und dass sie diese existenzielle Selbstverantwortung begreifen, verinnerlichen und dann ihren eigenen Weg abfinden. Und das hat, gerade wenn man Kinder sehr liebt oder wenn man auch von ihnen geliebt wird, sehr viel damit zu tun, dass man selbst die Nabelschnur doch mal durchschneiden muss. Sie hängen an einem und versuchen einen dann manchmal auch zu sehr zu kopieren. Es gibt verschiedene Phasen, es gibt die Widerstandsphase, wo sie genau das Gegenteil alle tun. Aber wenn das Verhältnis gut ist, schwenken sie eher zu früh auf eine Linie, auf den Weg ein, den sie von den Eltern vorgegeben bekommen oder vorgelebt bekommen haben. Und das ist nie gut. Also man sollte sie wirklich wie die Vögel ab dem Gewissen, wenn da irgendein Vogel zu lange im Nest bleiben will, mit dem Schnabel rausstoßen, damit sie fliegen lernen. Und mit den Gefahren, du sagtest, der ist ein Sohn, ja, man ist natürlich besorgt, immer um seine Kinder, das ist ganz natürlich. Und man denkt, die Gefahren erhöhen sich, desto abenteuerliche Lebenswege sie da einschlagen. Aber das muss nicht unbedingt sein. Man kann auch in einem vollkommen konventionellen, bürgerlichen Leben, kann einem etwas zustoßen. Das Leben ist sehr beweglich und es lauern überall Möglichkeiten des Scheiterns oder der Gefahren oder des Unfalls. Also man sollte da nicht überbehütend sein. Man kann sie vor der allgemeinen Lebensgefahr, die einem in vollkommen harmlosen Situationen übereinkommen kann, kann man sie nicht bewahren. Und das sollte man begreifen. Das ist nicht in unserer Hand.
Und dieses Begreifen ist dann ja eigentlich eine Art innere Freiheit, die ich, wenn ich mich richtig da in gewisser Weise abgrenze oder wenn ich für mich klarkriege, wir sind zwei Menschen, dann gewinne ich innere Freiheit, aber eben auch emotionale Klarheit, indem ich für mich klarkriege, ich bin nicht für in konzentrischen Kreisen für mein gesamtes Umfeld und deren Stimmung und deren Gesundheit und so weiter komplett zuständig, sondern jeder ist sein eigener, man ist sich sehr zugeneigt, man unterstützt sich gegenseitig, aber ich kann nicht für alle, und das, ich bewirke sogar Schlechtes, wenn ich denke, ich könnte für alle Verantwortung übernehmen.
Ja, das ist im Grunde eine Verinnerlichung oder ein Anwendungsfall der stoischen Unterscheidung zwischen dem, was in meiner Hand liegt und dem, was nicht in meiner Hand liegt. Und das zu begreifen, dass es da viele Dinge gibt, die nicht in meiner Hand liegen, das zu akzeptieren, anzunehmen, mit all den Risiken und Gefahren und nicht versuchen, da Kontrolle drüber zu gewinnen, worüber man keine Kontrolle gewinnen kann, das ist sehr wichtig.
Dann haben wir noch eine zweite Dimension der Abgrenzung, über die ich, die hängt eng damit zusammen, denke ich. Aber es geht ja auch darum, sich nicht alle Themen und Probleme zu eigen zu machen. Also dass man eben, wie man nicht fürs Leben anderer zuständig ist, so ist man nicht gut beraten, wenn man ständig Aufgaben von anderen übernimmt, Probleme von anderen sich zu eigen macht. Auch da muss man sich doch innerlich abgrenzen. Das ist eine Aufgabe, zu schauen, wie sorge ich auch da für Klarheit.
Ja, ich denke, wer intensiv und leben möchte und wer möchte, dass das Leben gelingt und glücklich ist, der muss sich konzentrieren. Der muss also lernen, vieles in sein Leben nicht hereinzulassen, sich zu entscheiden, das mache ich jetzt nicht und das geht mich nichts mehr an. Ich scherze gerne mit mir und sage, das ist zwar sehr interessant, aber fürs nächste Leben spare ich mir das auf, weil hier passt es nicht mehr rein. Also Konzentration auf die wesentlichen Dinge, und das heißt eigentlich auch Identifizierung von all dem, was man nicht mitmachen will. Und das gilt nicht nur für das Tun. Die Gesellschaft hat immer den Druck, einen im Tun, im Wollen, im Denken zu vereinnahmen, zu vergesellschaften. Also sein Leben leben heißt immer, dieser Vergesellschaftung der eigenen Identität entgegenzutreten. Schwimmen gegen den Strom, seinen eigenen Weg zu finden. Das heißt, querdenken ein bisschen, quertun, nicht das tun, was alle tun, suchen, den eigenen Weg suchen. Wollen, Werte, nicht die einfach kritiklos übernehmen, die andere so dir vorpredigen oder vorleben, sondern da zu entscheiden. Und auch die Wortwahl schon, da fängt es schon an. Man sollte den Jargon des Mann, des Üblichen vielleicht auch bei der Sprache aus dem Weg gehen und versuchen, seine eigenen Worte für die Dinge zu finden und zu suchen, seine eigenen Ausdrucksweisen und nicht immer, ich war da auch immer sehr empfindlich, es gibt im Laufe der Zeit immer so Worte, die dann plötzlich in aller Munde sind und die werden dann benutzt, nach 2-3 Jahren ist es wieder ein anderes, so ist es wieder weggefallen. Also wenn ich so ein Wort gehört habe, das jeder in den Mund nimmt, das zuckt dich immer zusammen, weil ich habe mein ganzes Leben eigentlich begriffen als der Wille zum Paradiesvogel, sondern nur im Sinne des Anderssein, des Eigenseins, das eigene Bewahren, sich abgrenzen von anderen. Denn das ist Findung der eigenen Identität und Selbstwerdung und alles Gute, was davon kommt, insbesondere Selbstwirksamkeitserfahrungen oder Resonanzbeziehungen, gute zwischenmenschliche Beziehungen. Sie machen immer fest an einem individuellen, einzigartigen Selbst, das eigene. Und wenn du da mit einer Maske in die Beziehung gehst, wenn du entfremdete Arbeit machst, dann machst du auch Erfahrungen. Die Welt wird dir auch antworten, aber wird nicht dir antworten in deinem Selbst, sondern wird eher der Maske antworten. Die Freundin oder der Freund wird die Maske lieben und nicht dich. Und das merkt man irgendwie. Das ist, was, wozu das führt, ist immer Entfremdungserfahrung. Immer irgendwas stimmt da nicht. Irgendwie lebe ich neben mir und so werde ich auch genommen. Also der Kampf um das eigene Selbst, so Realisierung, Selbstfindung, erkenne dich selbst, ist der wichtigste, den man überhaupt führen kann. Und der hat ganz viel damit zu tun, mit Abgrenzung, mit Identifizierung alles dessen, was man nicht sein will, was man nicht tun will, was man nicht als Wert schätzen will und was man so nicht ausdrücken will, welche Worte man nicht nehmen will. Also in all den deinen Lebensbereichen gilt es, sich da zu deiner Individualität durchzuringen. Heißt jetzt nicht alle Brücken, natürlich ist genauso stark der Wille zur Verbundenheit, Zugewandtheit, zur Liebe. Ja, da ist ein Korrektiv, aber das funktioniert am besten aus einem starken Ich heraus. Dann habe ich auch keine Probleme, mich zu öffnen, mich anderen hinzugeben, auch mal von meinem Weg abzuweichen, wenn oder Dinge zu tun, die ich sonst nicht tue. Wenn man fest auf seinem Weg verankert ist und seine innere Burg hat, seine Identität hat, dann wird man leicht. Dann kann man da auch mal links nach rechts gehen. Das gefährdet die Identität und die Authentizität nicht. Das Gefühl, man führt sein Leben.
Sollte man sich vielleicht Inseln der Abgrenzung schaffen oder Inseln, wo man genau eben dieses Ich mal wieder stärker kultivieren kann, zu erkennen, was will ich wirklich, wovon will ich mich aber eben vielleicht auch bewusst abgrenzen, welche Verantwortung will ich bewusst nicht übernehmen, um dann wieder gestärkt aus so einer Insel in die Gemeinschaft zurückzugehen?
Oh, das sind immer die ersten Kapitel in all meinen Büchern. Ich nenne sie immer den Schritt anhalten oder Abgrenzen und Selbstfindung, was dasselbe ist, benötigt einige Denkarbeit, einige Besinnungsarbeit, sich auf sein Selbst besinnen. Und das heißt eigentlich immer, sich so Oasen suchen, Zeiten suchen, Orte suchen, wo man ganz für sich selbst ist und kein technisches Gerät einen dabei stört. Sich über seine eigene Identität, über sein, was man eigentlich will, für das Wesentliche in dem eigenen Leben zur Besinnung zu kommen. Also mir geht es schlecht, selten schlecht, weil wenn ich das eine gewisse Zeit nicht tue, mein Tagebuch war da immer der Ort, wo ich mich selbst dann gefunden habe. Über Jahrzehnte hinweg habe ich da jeden Tag irgendwas reingeschrieben, was mich betrifft. Jetzt ist in letzter Zeit weniger geworden, aber diese Zeiten der Einsamkeit habe ich immer gesucht, bin auch gerne allein in Urlaub gefahren, fahre auch jetzt immer wieder mal so einen Tag alleine oder ich gehe ins Café und nehme eine Stunde, wo ich nichts zu tun habe, um auf mich selbst zu fallen, um mich an mich selbst zu erinnern. Alles Leben in der Außenwelt, und da sind wir ja nun meistens, neigt dazu, einen zu vergesellschaften, einen aus seiner alle Welt ruft einen zu, dass man entsagen soll, schreibt Goethe an einer wichtigen Stelle. Und mit Entsagen meinte er, dass man von seiner Individualität, von seinem Persönlichkeitskern ablassen soll und bitte doch so werden soll wie alle anderen, damit man für die berechenbar ist oder handhabbar oder wie auch immer. Also so die Gemeinschaft, das Mann liebt eigentlich nicht die Individualität. Warum? Weil es sie daran erinnert, dass das ihr tiefster Wunsch ist, den sie nicht leben und nicht erfüllen. Man legt als Individuum, als Mensch, der seine Prinzipien hat, der seinen Weg geht, legt man bei vielen Menschen einen Finger in die Wunde, denen es nicht so gut gelingt, ihr Leben zu führen, die entfremdet leben. Und alles Leid der Menschen ist letztlich darauf vielleicht zurückzuführen, dass irgendwo sie nicht tun oder denken oder wollen oder sprechen, so wie sie eigentlich sind, und sie nicht im Grunde ihr nicht das Leben, genau das Leben führen, was sie am liebsten führen wollen, sondern irgendwo zu starke Entfremdungen erleben.
Gut, würde ich mal dahingehend als Vorbereitung, als eine Phase, wo man, in die man auch immer wieder zurückkehren soll, zu schauen, wer bin ich, was macht mich aus und was will ich eben bewusst auch nicht. Dann habe ich aber ja auch immer, weil wir eingebunden sind in soziale Gefüge, in Familien, Freundeskreise, vor allem auch in der Arbeit, immer wieder das Thema, dass ich schauen muss, dass ich nicht die Verantwortung von anderen übernehme. Also dass ich Empathie zum Beispiel auch nicht missdeute, dass ich eben Themenbereiche von anderen mit übernehme und mir zu eigen mache. Und da ist es für mich eine Frage, wie komme ich zu dieser inneren Distanz und zu dieser, oder wie kann ich diese innere Distanz dann auch wahren, gerade in Konfliktsituationen auch? Oder aber, was hilft mir, um nicht die Verantwortung für die Gefühle oder Probleme anderer zu übernehmen? Was sagen die antiken Philosophen oder die zeitgenössischen Philosophen wie du dazu?
Vor allen Dingen Bescheidenheit und Demut. Das heißt, man muss nicht denken, dass man alles weiß und dass man das alles richtig macht. Und wenn einer einen anderen Weg geht und wenn es auch das eigene Kind ist, dann muss man sagen, ja, vielleicht hat der recht, vielleicht hat er mehr recht. Also das Erste ist erst einmal Restraint, Self-Restraint, also sich beschränken und sagen, okay, ich habe meine Entscheidung für mich getroffen, für andere treffe ich sie nicht, das müssen die selbst machen, vielleicht haben sie auch eine bessere Idee, also ein bisschen Selbstbescheidung machen und dann den Dingen ihren Lauf lassen, den Dingen ihre Freiheit lassen. Und Mitgefühl ist wichtig, sich beraten ist wichtig, vielleicht einen Fingerzeig zu geben ist unglaublich wichtig, an den die Mitmenschen an den eigenen Lebenserfahrungen partizipieren lassen, auch für seine Werte und für seine Einstellung einzustehen. Aber das ist alles so auf der Kommunikationsebene, auf der wenn wir zusammensitzen, mache ich das. Aber es sollte nicht weitergehen, dass ich dem anderen vorschreibe. Irgendwann, wenn man die Argumente ausgetauscht haben, dann muss man kommen, naja, aber das ist mein Standpunkt, aber ob der so richtig ist, weiß ich nicht. Probiert es du aus, so wie du es denkst oder wie ich es gemacht habe und mach da deine eigenen Erfahrungen. Vielleicht ist das für dich was ganz anderes. Also dann auch zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Und das ist sehr wichtig. Und dann muss man auch sagen, okay, jeder geht seinen eigenen Weg. Ich weiß es auch nicht. Mein Leben ist auch nur ein Versuch, es auf die Reihe zu bekommen.
Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil es dann ja auch schnell übergriffig wird, wenn ich da eben zu weit mich vorwage oder das Gefühl habe, dem muss ich auch noch sagen, wie man es besser macht. Sowas kennt ja jeder, Leute, die einem ungefragt ihre Ratschläge überstülpen, auch wenn es eben gut gemeint ist. Ne? Das ist ja immer dieses Spannungsfeld, wenn man denkt, da kümmere ich mich auch noch mit drum, dem Mann muss oder der Frau muss geholfen werden. Ein anderes Thema ist, sich eben auch bewusst zu werden, was sind überhaupt meine Themen, was sind meine Probleme und worum sollte ich mich kümmern. Da finde ich ein ganz schönes Konzept, das ist dieses Monkey Management. Also ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber das geht darum, für welchen Affen bin ich tatsächlich zuständig. Es ist gerade im Geschäftskonzept sehr häufig so, dass Menschen dann sagen, ach, könntest du das vielleicht noch für mich übernehmen? Du kannst doch so gut texten, deswegen schreib mir doch mal bitte das und das. Und eigentlich ist es aber ihre Aufgabe und plötzlich sitzt deren Affe auf deiner Schulter. Das ist sozusagen das Bild, was da gezeichnet wird. Und wenn du nicht aufpasst, hast du demnächst einen ganzen Zoo auf der Schulter sitzen, voller Affen, die du dann füttern musst. Du musst dich drum kümmern. Und da muss man eben auch sehr stark aufpassen und sich abgrenzen, dass man nicht aus Gefälligkeit und aus Gutwilligkeit und aus eben fehlender Abgrenzung sich alle Probleme von anderen zu eigen macht.
Das ist die Kunst des Nein sagen können. Also man muss sehen, welche Fähigkeiten habe ich, wie viel Kräfte habe ich, wie viel Energie habe ich, wofür setze ich sie ein. Und da gibt es, in all diesen Bereichen fängt sehr schnell oder fängt irgendwann ein anaerobischer, ein ungesunder Bereich an. Und da muss ich darauf aufpassen, dass ich nicht so viel Affen auf meine Schulter, dass ich ins Schwitzen komme oder darunter zu leiden anfange oder dass ich meinen Körper Gefahren aussetze.
Und muss man nicht sogar schauen, dass einem möglichst gar kein fremder Affe auf der Schulter sitzt? Also ich meine, mir geht es nicht darum, das eine ist Hilfsbereitschaft und da auch mal was für Nachbarn zu übernehmen, mal mit einzukaufen und so Sachen anzubieten. Aber dann, wenn ich es will und wenn ich es für nötig halte und für sinnvoll halte und nicht, weil andere sich denken, ach, der kann der auch noch für mich mitregeln.
Ja, der andere kann es ja auch für sinnvoll halten. Also es ist wichtig, dass wir uns darauf einigen, dass wir einverstanden sind und dass ich guten Gewissens sagen kann, Jodina, Affen nehme ich noch. Das ist ja eine Definition. Was heißt jetzt Affen auf die Schulter? Du hast jetzt abgegrenzt zwischen, du hast tatsächlich Bereiche genannt, wo wir wirklich Verantwortung übernehmen, wo wir zum Mitgefühl aufgerufen sind, wo wir zur Hilfe aufgerufen sind, dann, das könnte man auch sagen, ja, dann nehmen wir uns Affen auf die Schulter. Jede Art von Verantwortung für andere übernehmen und das ist unausweichlich, das sollten wir tun und das tun wir natürlich auch. Gerade wenn man Familie hat, dann besonders, aber auch wenn man Freunde hat, hat man, finde ich, Verantwortlichkeiten, diese Freundschaft zu bewahren, zu pflegen und zu hegen, das könnte man ja auch sagen, das sind Aufgaben, die ich nicht nur für den anderen, sondern auch für mich mache, aber so sollte es bei allem sein, bei aller Verantwortung, die man nimmt oder bei allen Affen, zu denen man sagt, okay, komm auf meine Schulter, ich trage dich auch noch, sollte man das auch für sich tun gleichzeitig und für den anderen. Also das ist eigentlich eine Abgrenzung, ja, eine Abgrenzungsfrage, da würde ich nicht Verantwortlichkeiten, Mitgefühl für andere da sein, bis zu einem gewissen Umfang machen wir das immer, gehört zum guten Leben und ist ist auch wichtig. Aber dann gibt es eben eine Grenze, wo ich mein Selbst gefährde oder aufgebe und mich hinanstelle und an zweiter Stelle komme. Manche hat ja Mutter Teresa, das ist in deren Natur, das zu tun. Für uns Menschen ist es aber vielleicht nicht so. Man sollte sich erstmal selbst der beste Freund sein. Denn wenn man sich schadet oder wenn man sich ausbeutet, Energie verliert, dann kommt man irgendwann an eine Grenze, wo man niemandem mehr helfen kann. Das ist auch nicht gut. Auf Dauer gesehen hilft man der Welt am besten, wenn man sich gesund erhält, mental und körperlich. Und das heißt, dass man da bestimmte Affen eben nicht auf die Schulter lässt, weil die zu schwer sind.
Das ist genau das, was ich meine. Also dieses Thema, ich glaube, Fürsorge für andere ist ganz wichtig. Mhm. Sei es für Familie, Freundeskreis, man muss für sich definieren, wie weit soll diese Fürsorge reichen. Aber die Gefahr ist eben Vereinnahmung, dass man sich vereinnahmen lässt von den Problemen anderer. Und da muss man halt, glaube ich, sensibel sein. Gleichzeitig natürlich sehe ich auch die Gefahr, dass man dadurch kühl wird, vielleicht eben so sich auch spannende Verbindungen kaputt macht, weil man sagt, nee, den Affen halte ich außen vor. Das ist natürlich die Gefahr, dass man diese emotionale...
Aber also bei mir spüre ich das, wenn man tief in sich verankert ist und sein Selbst gefunden hat, dann geht das automatisch, dann ist das kein Problem mehr. Wenn das ein Problem wird, da hat man da noch nicht etwas ins Reine gebracht, dann ist da irgendwo noch ein starkes Muster, ich bin für die anderen verantwortlich, ich muss für die anderen da sein. Wenn man mich fragt, muss ich ja sagen, dann steckt da irgendeine Prägung drin, die gar nicht gesund ist, die man bis jetzt noch nicht weggeschafft hat. Hat man all diese negativen Prägungen einigermaßen weggeschafft und seine Mitte gefunden, das heißt auch, erkannt hat, wie stark mein Bedürfnis ist, zu Mitgefühl, zu Hilfe für andere da zu sein. Und wo hört das auf? Dann geht das alles automatisch und ist das eigentlich kein Problem mehr. Also dieses Problem, obgleich ich da durchaus die Grenze verändert habe im Laufe der Zeit, eher ausgedehnt. Ich bin eben mehr für andere da eigentlich als früher. Obgleich ist da immer wieder eine Neujustierung auch geben muss. Wir sprachen davon, immer wieder Zurückkehr zu sich selbst. Ist das noch alles gut? Aber eine Frage oder ein Problem ist das eigentlich nicht mehr, dass man es bewusst fragen muss.
Aber ich würde sagen, also ich, aber auch ganz viele Menschen, die ich kenne, haben da natürlich ein echtes und größeres Problem, sich abzugrenzen und haben einen größeren Zoo auf den Schultern, als ihnen lieb ist. Und ich finde nicht, dass man das so wegwischen kann, so von wegen, aber wenn man sich ordentlich philosophisch fortbildet, dann sollte das doch kein Problem sein. Das ist ja so, wie wenn du einem Fußballspieler sagst, der muss doch nur mehr Tore schießen, da gewinnst du auch mehr Spiele.
Nein, das wollte ich damit nicht sagen, sondern ist das Problem, wenn man, desto mehr man in seine Mitte kommt, desto mehr verflüchtet sich das Problem. In seine Mitte zu kommen, sein Selbst zu werden, alle negativen Prägungen abzuarbeiten, ist die Aufgabe des Lebens und die ist groß und die kann lange sein, die kann lebenslang sein. Insofern wische ich das nicht weg. Diese Aufgabe muss ja geleistet werden und da liegt die Latte hoch. Also um da hinzukommen, das ist erstmal eine große Aufgabe. Von daher, ich wollte das nicht leichtfertig wegwischen. Ich wollte nur sagen, dass das Problem sich am Ende jedenfalls auflöst. Desto näher man zu sich selbst kommt, desto mehr besseres Gefühl hat man für seine Grenzen, für seine Möglichkeiten, für seine Energie und für die Grenzen der eigenen Energie. Und schon Demokrit meinte, das sei ganz wichtig herauszufinden in dem Erkenne dich selbst. Was bin ich, was kann ich noch gut schaffen und was überfordert mich. Oder Sokrates betete zu den Göttern, O Pan und ihr anderen Götter, legt mir nur so viel auf der Schulter, wie ich mit gutem Mut und Heiterkeit tragen kann. Und gebt mir nur so viel des Goldes, wie ich auch gut verwalten kann, ohne im Kopf verrückt zu werden oder abzuheben oder sonst was. Also es gibt ein Gebet des Sokrates gerade, so kann man es ja auch formulieren, gebt mir die Umstände oder die Kraft, immer meine Mitte, mein Maß zu finden und zu wahren. Und bitte legt mir keine Verantwortlichkeiten auf die Schulter, die ich nicht tragen kann oder unter deren Last ich zusammenbreche oder leide.
Und vielleicht ja auch für sich den Maßstab zu haben, dass man es eben nicht allen recht machen kann und dass man das auch diese Anforderung auch gar nicht an sich stellt, weil man sich eben sonst selbst verliert und weil man ansonsten eben vielleicht auch gar nicht in seine Mitte kommt.
Das wäre beispielsweise so ein Glaubenssatz, der einen daran hindert, da ein gelassenes Verhältnis zu gewinnen. Eben der Glaubenssatz, ich muss es allen anderen recht machen. Nee, musst du überhaupt nicht. Kannst du auch gar nicht. Mhm. Also die richtige Einsicht, nee, ich kann vielleicht in meinem Freundeskreis alles gut regeln, aber allen recht machen kann ich ganz bestimmt nicht. Gerade wenn ich meine Individualität lebe, mich gut abgrenze, das heißt gleichzeitig mein Selbst finde und das auch verwirkliche und durchsetze und verteidige, gerade dann ecke ich auch hier oder da an. Das ist ganz klar, weil, wie ich vorhin schon sagte, das Mann und die Gesellschaft möchte einen gern vergesellschaften. Alle Welt ruft einen zu, dass du entsagen sollst. Von deiner Individualität, meinte Goethe da. Wilhelm Meister steht diese wichtige Stelle, die ist dann noch ausgeführt. Und er beschreibt das noch genau, wie man versucht, jedem die Persönlichkeit, das Individuum, die Eigenart auszutreiben. Und wir sollen am Ende noch sagen, ach, wie schön ist es, dass ich kein Ich habe. Und da klagt er sich sehr darunter, weil er sein ganzes Leben lang darunter gelitten hat. Er spürte den Druck und das Zerrende, das an einen Zerrende der Gesellschaft, der Erwartungen, der näheren Umgebung, der weiteren Umgebung der Welt, aber auch der Mitmenschen, die in unmittelbarer Nähe sind, die wollen einen so und so haben oder haben Erwartungen. Sehr wichtig, wenn man sein Leben wird da zwischen diese Erwartungen kritisch zu prüfen, welche sind gerechtfertigt, tun mir gut oder welche und welche nicht.
Also wir sehen, das Thema Abgrenzung hat sehr viele Facetten, finde sehr spannend. Also einerseits diese emotionale Abgrenzung, wo man sagt, das kann ich nicht alles tragen und es ist auch wichtig, beispielsweise seine Kinder in die Freiheit und zu entlassen und ihnen Flügel zu verleihen, aber auch eben sich von Erwartungen oder von Themen anderer, Verantwortungen anderer frei zu machen, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und wir sehen auch, wie unterschiedlich weit wir auf diesem Weg dahin sind. Also Albert, für mich sehr interessant. Vielen Dank für deinen Input und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal bei der Pudel und der Kern. Macht's gut.
Danke dir, Jan. Ja, tschüss.
Ciao, ciao.
Der Pudel und der Kern, der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholt. www.pudel-kern.com